Kann man nicht leicht beheben, über den Dorf rüber weg.
Einfach mal luppen.
Ja, herzlich willkommen zu Einfach mal luppen und wir sind bei einer Folge mit Gast und wir haben ja letzte Woche den Namen noch nicht genannt, aber haben schon eine große Vorfreude ja kommuniziert und jetzt ist es soweit, wir freuen uns wirklich riesig drauf, weil wir beide, da spreche ich für Felix schon mal mit, wirklich große Fans sind und das schon viele Jahre und jetzt freuen wir uns und ein bisschen mit ihm zu unterhalten und zwar ist Christian Streich heute unser Gast aus Freiburg, wir haben kurz gerade vor der Sendung schon mal kurz gesprochen, ich glaube aus dem Wohnzimmer, also eine große Ehre für uns. Christian, herzlich willkommen hier bei uns im Podcast und wir freuen uns sehr, dass du dir die Zeit nimmst.
Vielen Dank, Toni und Felix. Freue mich auch. Bin nicht im Wohnzimmer, bin in der Küche. Hab grad Bratkartoffeln gemacht für die Kleine.
Sehr gut. Ja, ich bin im Kinderzimmer, da auch ein paar Einblicke zu geben. Und Felix, der ja hier auch ein wichtiger Part ist dieses Gesprächs, der ist da irgendwo im Studio. Mhm. Und das hat ja auch den Grund, dass der, der ist ja quasi arbeitslos und kann ja auch sein, wo er möchte. Felix auch natürlich, ich freue mich auch, dass du auch wieder dabei bist heute.
Ja, das freut mich auch, dass du dich freust und natürlich bin ich wieder der einzig Professionelle hier im Studio. Nein, das ist richtig. Mein einziger Arbeitstag die Woche ist heute, ist jetzt und ich freue mich auch sehr. Ich bin auch ein großer Fan, Christian. Das ist eine riesen Ehre und ich mal ein bisschen behind the scenes sozusagen zu gehen. Toni ist schon wirklich, also wir haben ja schon einige Gäste gehabt, aber Toni hat schon gesagt, den müssen wir unbedingt mal hier haben. Und da war ich sehr schnell einer Meinung mit ihm. Und ich will mal immer, wie immer, mit einer persönlichen Frage starten, die ja heutzutage auch relativ wichtig ist. Wie geht's dir denn, Christian?
Gut. Ich bin müde, weil ich ja diesen Rhythmus, der Toni schon viele, viele Jahre hat, fast Jahrzehnte nicht gewöhnt bin, mit Donnerstag, respektive Mittwoch, Samstag oder Sonntag spiele. Mhm. Das war jetzt anstrengend, aber uns geht's gut.
Sehr schön. Das heißt, heute war auch trainingsfrei, so zum Start der Länderspielpause?
Genau, weil wir Sonntag gespielt haben. Wir hatten da noch eine Trainertagung, die war direkt in Hoffenheim, weil die Trainer haben das Spiel von Hoffenheim gegen uns angeschaut. Mhm. Und heute ist trainingsfrei. Donnerstag spielen wir gegen die U23 mit einer gemischten Mannschaft, die wenig gespielt haben. Mhm. Und dann gebe ich 3 Tage frei. Haben wir so auch noch nie gemacht, aber wenn sie so marschieren, können sie auch mal 3 Tage ausruhen.
Das ist stark.
Freiburg gibt es mehr Tage frei als bei uns. Ey, das ist ja eine Frechheit. Da muss ich mit Carlo nochmal sprechen.
Ja, das ist so. Ja, ich werde immer mehr. Ich gebe immer mehr frei. Wir trainieren immer weniger und machen immer mehr frei.
Auch immer mehr.
Ja, das stimmt.
Wie viele Tage habt ihr frei, Toni? Um das mal kurz hier...
Jetzt, also um mal die Hörer reinzuholen, wir sind jetzt am Dienstag. Wir hatten gestern frei und haben heute frei. Trainieren dann ab morgen wieder bis einschließlich Samstag und haben dann Sonntag und Montag nochmal frei. Also zweimal 2 Tage frei. Vielleicht, ich glaube, eine gewisse Verhandlungsbasis und da werde ich das Gespräch nochmal suchen in der Woche jetzt.
Dieser dritte Tag frei war auch Verhandlung von Christian Günther.
Auch das glaube ich.
Christian Günther mit mir. Und wir haben jetzt auch letztes Jahr schon öfters mal 2 Tage frei gemacht. Ich war kein so einer, der oft 2 Tage freigegeben hat. Aber das haben wir letztes Jahr auch ein paar Mal gemacht und die Jungs, wenn sie dann auf dem Trainingsplatz waren, sind sie marschiert und dann ist es völlig okay.
Apropos Training, wir kennen dich ja von den Spielen als sehr aktiven Trainer an der Seitenlinie. Wie sieht es da bei dir im Training aus? Bist du da ein bisschen ruhiger oder gehst du da auch voll mit?
Wenn wir Übungsformen machen, bin ich voll dabei. Mhm. Ich war mal eine Zeit lang, habe ich mal probiert, ruhiger zu machen. Habe gedacht, das ist gut für meinen Bluthochdruck. Und dann beim Training. Und dann sind die Jungs gekommen und haben gesagt, Trainer, das geht so nicht. Wenn sie da rumstehen, wir denken, ihnen geht's nicht gut oder was ist los und so, machen sie das nicht. Wir brauchen das, dass sie da voll mitmachen, 2 Kämpfe rein, da rüberlaufen, spielen und so. Die kennen mich einfach so aktiv und viele schon so viele Jahre und dann es geht nicht, ich kann mich nicht verwandeln.
Auch verständlich. Toni hat mal erzählt, auch von Zidane oder auch jetzt Ancelotti, wenn es jetzt mal eine Trainingseinheit gab, die ja, nicht zufriedenstellend lief, ja, gerade für den Trainer, sind die ja trotzdem sehr entspannt mit umgegangen und haben es gar nicht großartig thematisiert. Wie ist das da so bei dir? Sagst, jetzt war eine scheiß Einheit. Nervt dich das dann den ganzen Tag noch oder hackst du das dann auch direkt ab?
Nee, ich sag's ihnen, dass es heute scheiße war und frag warum. Und wenn es dann ausgesprochen ist, ist es okay. Dann geht's. Aber natürlich beschäftigt's mich schon. Ich schaue da nochmal den nächsten Tag drauf. Also die nächste Einheit. Die nächste Einheit muss okay sein. Aber die Jungs haben die Fähigkeit, wenn ich zum Beispiel im Training, das ist wirklich ganz, ganz schön, sag schneller, mehr Tempo, andere Passtempo und so, dann machen die das. Die können das. Und das ist super.
Qualität, ne?
Ja, das ist Qualität. Genau. Das hat sich verändert auch nochmal. Aber wenn es mal nicht so gut war und sonst alles okay ist, dann habe ich jetzt keine schlaflose Nacht oder so. Man hat ja auch eine gewisse Erfahrung dann. Aber ganz cool bin ich auch nicht.
Nee, das verstehe ich auch. Da gibt's auch, also bei uns gab es auch noch zumindest einen kleinen Unterschied. Also Carlo ist da schon so, dass er, glaube ich, da sehr, sehr, ja, sehr, sehr schnell das abhaken kann. Bei Siso war es schon hier und da mal so, da hast du dann gemerkt, auch am nächsten Tag noch, nervt, aber wenn es wirklich mal schlecht war, ne? Ja. Oder zumindest so sein Ziel von der Übung, also überhaupt nicht umgesetzt wurde, schon ein kleiner Unterschied mitgenommen, also zum nächsten Tag. So, das hat man kannte schon, aber ich das dann im Spiel auch wieder gelegt. Das muss man schon sagen.
Das muss auch sein, aber weißt du, das hat auch mit dem, ich glaube, es hat was damit zu tun, bei mir zumindest, dass wenn eine Trainingseinheit nicht gut lief, hat es immer auch was mit mir zu tun. Gefühlt. Also irgendwie, warum läuft das nicht? Was ist mit der Übung? Also ich bin da nicht ganz sicher, dass das jetzt völlig unabhängig von mir ist. Und deshalb ist auch eine gewisse Spannung entsteht dann.
Klar.
Weil ich überlege, warum ist das jetzt so? Was ist mit dem? Und dann in der Regel spreche ich kurz mit ihnen oder so, aber wir machen kein Gedöns draus. Oder ich sage dann, Trainer, morgen, wir waren jetzt ein bisschen müde oder das erste Training, wir hatten frei. Okay, alles klar, schauen wir morgen mal hin und dann hoffen wir, dass es anders ist. Also so lassen wir es dann stehen mit so einer kleinen bisschen Grundspannung, auch für die Jungs, dass sie wissen, morgen gutes Training. Wenn morgen kein gutes Training, dann ist nicht gut.
Aber daran mal angeknüpft, wichtig hältst du auch so eine Trainingswoche, beziehungsweise andersrum gefragt, wie oft hast du es schon erlebt, dass die Trainingswoche scheiße war, das Spiel trotzdem gut am Wochenende? Also ich habe das schon oft erlebt.
Es könnte sein, ich weiß es nicht, ob es damit zusammenhängt, mit dieser enorme individuelle Qualität, die ihr habt. Ich weiß nicht, es ist so jetzt, wo wir nochmal größere Qualität haben, wir haben uns da kontinuierlich verbessert, auch individuell, glaube ich, dass dann im Spiel die Spieler nochmal eine andere Qualität zeigen können, auch wenn sie nicht so gut trainiert haben. Meine ich, dass es so ist.
Möglich.
Wahrscheinlich, es könnte sein, ich weiß es nicht genau. Aber wir erleben das auch.
Das eine, glaube ich, Qualität, ne, irgendwie auch sportlich, das andere wahrscheinlich auch vom Kopf her, ne, das abhaken zu können.
Genau. Mit diesem Selbstverständnis, mit diesem Selbstvertrauen auf den Platz zu gehen. Ich bin gut, wir sind gut. Und wenn es mal nicht so gut lief, zwei Trainingseinheiten, das ist kein Problem. Aber das kommt natürlich auch über Ergebnisse, glaube ich. Also über eigene Erfolgserlebnisse und über Erfolgserlebnisse auch einer Mannschaft.
Ja, definitiv.
Dieses Selbstverständnis.
Ja.
Und ich bin auch ruhiger jetzt schon in mir drin. Als ich schon war in Phasen, wo wir natürlich von der Qualität insgesamt, ohne die Jungs zu nahe zu treten, natürlich echt kämpfen mussten, dass wir dann in der Bundesliga bleiben. Das ist dann ein Unterschied.
Da hast du ja selbst eine ganz andere Spannung, weil es nochmal, ist natürlich ein großer Unterschied, ob es um Platz 15 oder um Platz 5 geht. Ne? Das ist klar. Mal ganz allgemein gefragt, Christian, auch ein bisschen fernab vom Fußball, weil mich das sehr interessiert. Was brauchst du, um glücklich zu sein?
Beziehungen. Beziehungen zu unterschiedlichen Menschen. Bücher sind auch Beziehungen. Weil da Leute, die eine Geschichte erzählen, Menschen, die wunderbar schreiben können, und die intelligent sind, erzählen Geschichten. Gute Geschichten gehört zum Glücklichsein. Entweder 1:1 erzählt oder über Bücher. Mhm. Das hat mir sehr, sehr geholfen für mein Leben und für meine Arbeit. Mhm. Die viele Geschichten, die ich in Büchern gelesen habe. Da habe ich wahnsinnig viel gelernt, weil ich ja nicht so viel unterwegs war. Ich war ja meistens zu Hause und bin am Samstag auf den Kickplatz und am Sonntag wieder auf den Trainingsplatz. Das mache ich ja schon seit, weiß auch nicht, seit 40 oder 45 Jahren. Erst gespielt, dann Trainer. Man kann sich ein bisschen die Welt dann nach Hause holen, wenn man gute Bücher hat oder gute Musik. Wenn man gute Musik hat, kann man sich die Welt ins Wohnzimmer holen, wenn man schon nicht in der Welt unterwegs ist so viel.
Du hast gerade gesagt, Beziehungen vor allem auch natürlich privater Natur. Ich glaube, das brauchen wir alle. Aber ich glaube auch gerade Beziehungen zu deinen Spielern, dass die, ja, das ist ja für jeden Trainer, sage ich mal, dieses große Ziel, ne, dass du so eine Beziehung zu deinen Spielern aufbaust, dass die für dich durchs Feuer gehen. Wie hast du das geschafft? Weil dass das so ist, steht außer Frage seit vielen Jahren.
Also ich würde es nicht so sagen, dass sie für dich durchs Feuer gehen. Das ist ein guter Begriff, aber
von außen.
Ja, ich will es gerade überlegen, dass es geht darum, eine Beziehung zu einem Mensch zu haben, unabhängig von dem, oder sagen wir so, der Mensch mir gegenüber. Ich möchte ihm nicht vermitteln, nur wenn du mir Leistung gibst als Fußballer, respektiere ich dich ganzheitlich als Mensch. Das hat nichts miteinander zu tun. Da hat mir sehr geholfen, dass ich lange Jugendtrainer war. Wir hatten eine A1, eine A2, wir hatten 40 Spieler. Manche Spieler haben in der A2 nicht gespielt. Die waren viel, viel weniger gut als andere Spieler, die in der A1 waren und die dann Profis wurden. Und mir war extrem wichtig, dass diese zwei Menschen, sagen wir mal, der schlechtstehende A2, den gibt's nicht, aber sagen wir, und der Beste in der A1, den gibt's auch nicht, aber so ungefähr, dass die auf einer menschlichen Ebene eine gute, konstruktive Beziehung haben. Nur als Beispiel. Die Spieler sind nicht meine Spieler und die Spieler sind auch nicht in erster Linie Spieler für mich. Für mich ist jede Spieler eine individuelle Person mit Stärke und Schwäche. Und was auf der Beziehungsebene für mich wichtig ist, ich öffne mich sehr. Die Jungs kennen mich genau, glaube ich. Sehr, sehr genau. Aber das macht mir keine Angst, weil ich...
ja auch bei vielen dann, wenn es ganz blöd läuft, ausgenutzt, ne?
Ja, aber das passiert nicht. Ich bin der festen Überzeugung, dass es nicht so ist. Natürlich schaue ich und wenn es Probleme gibt in der Gruppe, spreche ich sie an. Und ich rede natürlich oft auch vom Gift, das reinträufelt in eine Gruppe, wenn es nicht gut läuft und wenn man auf der Bank sitzt oder wenn es Probleme gibt. Darüber reden wir offen. Aber grundsätzlich bin ich offen und auch offen für Kritik, auch wenn es mir nicht schmeckt. Wenn derjenige das konstruktiv formuliert und ich rede nicht von einer, der ist auf der Position und da, der und die müssen das und das machen, das sind auch nicht meine Spieler. Das sind nicht meine Spieler. Das sind Spieler, die beim SC Freiburg spielen und ich bin Trainer, der beim SC Freiburg spielt. Und das hat sehr, sehr gut funktioniert, auch mit der Offenheit immer. Das ist schwer manchmal, das tut weh. Auch manchmal, wenn du ihnen Sachen sagen muss, die nicht schön sind. Aber dann sage ich ihnen halt, ich kann dich jetzt gar nicht so richtig anschauen. Ich muss ein bisschen zur Seite schauen, weil ich es nicht so richtig aushalte. Aber ich muss dir sagen, du bist nicht im Kader. Ich habe noch nie ein Zettel aufgehängt, dass wenn jemand nicht im Kader war. Noch nie in meinem Leben als Trainer. Das mache ich nicht. Weil der Spieler hat es verdient und der Mensch, dass ich ihm es persönlich sage, egal, wie schwer es ist.
Und ich glaube, das kommt an. Und ich glaube, das merkt so eine Gruppe.
Ja.
Ne? Und ich glaube, wenn so eine Gruppe das merkt, ich kann das ja aus Spielersicht, ja, sag ich mal, teilen und spricht dann vor allem aber natürlich auch für die Qualität auch der Jungs, die du glaube ich hast und hattest über die Jahre, dass das eben auch genauso angenommen wird und eben nicht ausgenutzt wird. Und ich glaube, dann ist es auch viel, viel einfacher, solche Entscheidungen akzeptiert zu bekommen. Es ist ja extrem schwierig. Es ist ja immer einfach als einzelner Spieler zu sagen, okay, das ist jetzt mein Thema und das läuft nicht, als Trainer, der 24, 25 Themen hat. So, und aber wenn der Trainer in der Lage ist, das zu schaffen, dass selbst der Einzelne sagt, okay, das gefällt mir jetzt überhaupt nicht, Aber so wie das rübergebracht wurde, ja, so wie das auf menschlicher Ebene, ist das in Ordnung. Das ist, glaube ich, ja, so mit das Schwerste, glaube ich, heutzutage im Fußball. Und deswegen glaube ich auch, dass oft auch diese Trainer, die eben so in der Lage sind, so eine Gruppe zu handeln. Und das meinte ich auch, man kann jetzt den Begriff mögen oder nicht, durchs Feuer gehen.
Klar.
Aber am Endeffekt ist es das. Am Ende ist es das, wenn du sagst, du hast 24, 25. Nicht jeder ist gerade glücklich und nicht jeder ist gerade zufrieden mit seiner Rolle.
Gar nicht.
Aber du findest ganz wenige, die sagen, boah, wie der Trainer das, und für den sind nur 5, 6 Spieler wichtig und für den zählt nur der Spieler. Um das hinzubekommen, glaube ich, und dann kann das auch über viele Jahre so laufen. Also das ist für mich ganz klar, weil ich auch alle Trainertypen schon hatte. Ich hatte die. Und kann das in dem Sinne beurteilen, wie das dann in der Mannschaft angesehen wird, wie es funktioniert, ne? Wie gesagt, wir hatten es kurz auch schon mal einmal am Telefon gesprochen. Es sind auch bei Carlo sind nicht alle hundertprozentig glücklich mit ihren Einsatzzeiten, mit Dings. Aber es wird ganz, ganz schwer, jemanden zu finden, der sagt, boah, der Carlo, der hat das menschlich nicht gut gelöst oder dass jetzt einer wirklich schwerst enttäuscht vom Trainer, das oder nicht von überzeugt, das wird man nicht finden, und das ist, finde ich, für den Trainer eine unfassbare Qualität.
Das ist auch elementar wichtig für die Arbeit. Deshalb, ich kann ja nur, zum Beispiel, wenn wir Videos machen, wir haben ja nicht so Analysten, manche haben ja unzählige Analysten, manche Vereine. Wir haben jetzt die Julian Schuster dabei, der frühere Kapitän von uns, der ist Verbindungstrainer, U23, der macht viel Einzelvideos, überragende Arbeit, super. Der ist jetzt im Europapokal mit dabei, aber davor habe ich ja selber das Video angeschaut mit Patrick Bayer, der hat die Spielvorbereitung gemacht, und ich habe auch Spielvorbereitung gemacht und Nachbereitung.
Hast du selber geschnitten alles bestimmt, ne?
Alles selber gemacht, ja. Ja, wir wollten keine zu viel. Es kommt ja darauf an, wenn du Analysten hast, was machen die, was setzen die um, passt es, und klar, das kostet ja immer auch Geld. Und genau, und wenn ich jetzt da kann ich aber nicht zu viel Einzelvideos machen, wenn ich für die ganze Mannschaft mache, weil sonst habe ich gar keine Zeit mehr und gar keine freie Stunde. Also machen wir viel Videos traditionell zusammen. Und wer den Videos ist, Kritik, positive, so viel wie möglich. Und Dinge, die nicht so gut sind, so wenig wie möglich. Aber ich zeige das, was nötig ist. Hm. Und da werden Spieler persönlich genannt. Und ich will sie dann gar nicht persönlich unbedingt kritisieren, aber es geht um Spielsituationen. Und die anderen, die sehen, können was lernen. Wenn die Beziehungsebene bei uns okay ist, dann lernen ein Spieler, wenn der Vincenzo Grifo falsch steht, defensiv und so, und ich sag das, Vince, da falsch, da, das, oder da bitte, könnte ich es anders machen, schau mal, wie siehst du das, dann lernen die jungen Spieler mit, wie die Situation besser zu handeln ist, auf dem Platz, plus sie lernen, ein Vincenzo Grifo als italienischer Nationalspieler, wir reden über diese Situation, es ist jetzt zufälligerweise der Vincenzo, er wird kritisiert, und er geht konstruktiv damit um. Also, wie werde ich italienischer Nationalspieler oder deutscher Nationalspieler? Das ist ein Teil dieses Weges. Also es sind viele Dinge mit impliziert in dem, was kommuniziert wird und wie kommuniziert wird und ob auf diese Art kommuniziert werden kann.
Ja,
so, definitiv. Das ist, der eine Trainer macht so, der andere macht so. Ich bin ja schon so lange hier. Ich bin ja eh nicht repräsentativ. Nein, ich bin null repräsentativ. Ich war nie im Hotel, ich war nicht entlassen, ich war nicht getrennt von meiner Familie, ich habe mit dem Sportdirektor, ich habe keine Erniedrigungen erfahren, alles Mögliche. Ich kann zu ganz viele Dinge Profifußball als Trainer nicht sagen, weil ich eine vollständige Ausnahmesituation habe.
Ja, ich kann zu Videos was sagen.
Ja,
super. Und zu konstruktiver Kritik. Ich erinnere mich an ein Video damals, da hatte ich Louis van Gaal bei Bayern und vor der ganzen Mannschaft, und es war eine Phase, da lief es nicht so gut.
Ja.
Und da spielen wir in Gladbach, und am Morgen haben wir im Hotel noch so ein bisschen Fußballtennis gespielt, und da vor seinen Augen irgendwie so ein Fallrückzieher aus der Luft ins Feld, überragend, so in Gladbach. Ich glaube, wir verlieren 2-1 oder so. Jedenfalls relativ Ende 90. Minute kriege ich noch einen Ball. Volley. treffen ihn nicht richtig und gehen's aus, wir verlieren das Spiel. Nächsten Tag Videoanalyse ganzer Mannschaft. Der Groß, morgens macht er da den Fallrückzieher in die Ecke und dann, aber vor allem, ne, und geschrien. Da habe ich gedacht, alles klar, herzlich willkommen zurück. Das war das erste Jahr, nachdem ich aus Leverkusen wieder zurück bin. Da habe ich gesagt, ja gut, alles klar. Der hält das anders mit so vor der Mannschaft und so weiter.
Ja. Aber, bisschen alte Schule. Noch. Genau. Und ich bin auch ein bisschen alte Schule, aber nur von, ich habe halt auch für der Altes, Zentic und meine Trainer halt ein paar Sachen gelernt und man übernimmt ja von jedem Trainer ein bisschen was. Aber was ich sagen will, ist eigentlich, wenn man dann zum Beispiel so ein Video macht, wenn die Beziehungsebene nicht stimmt, wenn der Vince oder der Christian nicht das Gefühl hätte, ich würde sie als Mensch allumfassend respektieren und ich habe sie, also ich, das ist ein bisschen ein großer Begriff, aber ich habe sie sehr, sehr gern als Persönlichkeit, dann würde es das ja nicht aushalten. Dann sprengt es ja alles. Aber wenn wir uns einfach möge, wir mögen uns einfach auch, unabhängig von unserer Leistung, dann können wir auch gut arbeiten und konträr miteinander umgehen und konstruktiv und auch, dann geht's vorwärts, sonst geht's zu lang, sonst muss zu viel gequatscht werden und zu viel rumgeschnitten werden. Und ich habe nicht Zeit, ich kann nicht die ganze Nacht noch Einzelvideos machen.
Das ist auch gut so, total. Wenn das nicht nötig ist.
Total.
Das ist ein gutes Zeichen.
Ja, ist gut.
Total. Aber Christian, nochmal, um zurückzugehen zu deinen Anfängen als Trainer, wie bist du denn grundsätzlich zum Trainerjob gekommen? Was hat dich da gereizt oder wie hat das alles angefangen? Mhm. Auch wenn du jetzt vielleicht ein bisschen weit zurückgehen musst.
Ja, nein. Also es war so, ich habe als Spieler war ich langsam und musste viel strategisch denken.
Ja, das kennen wir auch.
Genau. Und es ist ja eben, es ist schade, wenn du nicht den Ball nehmen kannst und kannst gerade ausreden und rennst an zwei vorbei. Ja. Aber für den Trainer sein später ist vielleicht gar nicht so schlecht, wenn du dir ab und zu Gedanken machen musst. Wie kannst du jetzt diese Langsamkeit irgendwie kompensieren? Und das war so bei mir. Und irgendwie hat mal jemand, der mit mir der Jugend gespielt hat, den habe ich durch Zufall getroffen. Der habe ich schon so 35 Jahre nicht mehr gesehen oder noch länger. Und der hat gesagt, du warst als Spieler so, wie ich dich jetzt wahrnehme als Trainer. Also ich habe einfach auch gerne gesagt, schieb darüber.
Schneller.
Ich habe irgendwie nie, die schneller mal probiert, noch an die richtige Stelle zu stellen. Aber so, einfach, war einfach schon so in diesem Spiel drin. Ich habe auch immer die Spiele so angeschaut, glaube ich, schon ein bisschen, was macht jetzt der Gerd Müller, warum grätscht Franz Beckenbauer nicht? Und die sage doch immer, er wäre langsam und so Zeugs früher. Und deshalb war es irgendwie fast ein bisschen wie Mutter zum Kind, glaubt, dass ich dann irgendwie auch Trainer werde. Weil mir das auch Spaß gemacht hat. Weil ich natürlich auch immer wie verrückt gekickt habe früher und so. Weil der Fußball hat Anerkennung gegeben. Ich bin in der Metzgerei groß geworden und wenn du gut gekickt hast, sind die Leute gekommen, haben eingekauft und haben gesagt, das ist der Kleine, der ganz gut kickt. Das kennt ihr ja beide.
Das stimmt.
Fußball
das stimmt,
gibt allerdings. Gibt dir wahnsinnig viel Anerkennung. Und ich brauche viel Anerkennung. Ich bin so ein Mensch, auch von außen. Und deshalb habe ich auch gekickt. Weil mir das gut getan hat. Und so bin ich dann irgendwie Trainer geworden. In der C-Jugend beim SC habe ich dann einfach der Herr Stocker gefragt, der Präsident. Das war ja damals alles nicht Akademie und alles gab es ja nicht.
Ja, klar.
Dann habe ich Studium gemacht, zweite Bildungsweg und so. Dann habe ich studiert und dann konnte ich Jugendmannschaft trainieren. Und das war toll.
Ja, gleich. Hat Felix auch sehr lange ausgehalten zuletzt, 3 Monate.
Ja, ich hab's gelesen. War wieder weg. Warum hast du
auch? Oh gut, das ist ein anderes Thema. Okay. Das ist ein anderes Thema. Okay. Christian, jetzt 10 Jahre Cheftrainer des SC Freiburg, viele, viele Jahre in der Jugend. Dann, glaube ich, war es ein Jahr Co-Trainer vom Markus, vom lieben Markus, den ich ja auch bis letztem Jahr erlebt habe.
Ja.
Und jetzt 10 Jahre Cheftrainer oder über 10 Jahre jetzt sogar schon Cheftrainer Freiburg. Wie viele kommen dann noch dazu?
Ich habe keine Ahnung. Ich überlege es immer mit meiner Familie und sage, soll ich nochmal? Und dann, jetzt die letzten 2,5 Jahre ist das so, dass es ziemlich gut lief. Das ist dann einfacher, als wenn du, also da haben wir jetzt nicht so, so extrem gegen den Abstieg gekämpft. War mir immer im gesicherten
Mittelfeld. Oder auch gar nicht.
Oder gar nicht. Ja, ich hab's anders im Kopf. In meinem Kopf ist es verankert, dass jeder Punkt.
Das glaube ich.
Ja, das glaube ich. Das ist so, weil du, ja, weil du so gelernt hast in diesem Verein. Und ich bin dann auch ein bisschen so, ich bin jetzt nicht so der Wahnsinnige immer, das Glas ist ganz voll und, oder halb voll. Ich bin immer eher skeptisch und schau hin und von dem her ist es aber, eingebrannt in einem drin. Und das war aber gut, das war nicht so stressig, weil Abstiegskampf ist furchtbar, für mich furchtbar, ich hasse das. Und dann schaue ich einfach, ob ich nächstes Jahr nochmal weitermache, wenn der Verein mich weiter will. Man muss ja auch schauen, ja, man muss auch insgesamt schauen, wie die Stimmung ist. Ja, aber weißt du, ich will nicht, ich will nach dieser langen Zeit, wenn es irgendwie geht, ich weiß nicht, ob es geht, nicht im Streit oder in dem oder anders auseinandergehen. Man wünscht sich dann, dass es ein guter Abgang wird. Nur, wie soll das gehen natürlich? Wenn es gut läuft, mache ich gern weiter. weil der Honig ist süß. Ja, und wenn es nicht gut läuft, sage ich die vielleicht irgendwann, ja, aber jetzt reicht's. Irgendwann. So, und dann das müssen wir halt irgendwie probieren hinzukriegen.
Aber da direkt die Anschlussfrage. Ich meine, es lief schon mal nicht so gut mit dem Abstieg.
Einmal, ja.
Und du bist aber Trainer geblieben.
Ja.
Das heißt, auch nicht normal.
Ja.
Warum war es trotzdem damals für beide Seiten richtig?
Ja.
Sich ja herausgestellt hat. Aber in dem Moment ist es ja, ja nicht einfach, ne?
Ja. Es war so, wir hatten zwei, also eben im Halbjahr mit Markus, dann haben wir den Abstieg verhindert. Und dann waren wir im Jahr drauf, als Max Kruse kam dazu uns aus der zweiten Liga, sind wir Fünfter geworden. Und dann sind wir in den Europapokal gekommen, haben wir 5 Spieler verloren, Stammspieler. Und dann haben wir den Abstieg verhindert, mit echt mit einem Kraftakt, Europapokal und Bundesliga und 5 Spieler verloren. Und dann im Jahr drauf sind wir abgestiegen. Also das heißt, wir waren eigentlich in der Konstellation, wie wir zusammen waren als Trainer gespannt, waren wir eigentlich 2,5 Jahre, haben wir viele Punkte geholt und insgesamt und waren erfolgreich. Und dann kam der Abstieg. Das hat geholfen für uns. Das, also unführte Verein, dass ich gesagt habe, es geht weiter. Und ich wollte unbedingt weitermachen, deshalb, weil wir ja abgestiegen sind. Also, wenn man.
Aber wie viele lassen dich weitermachen, ne? Wie viele Vereine?
Ja, genau. Und der Verein, das war aber kein Thema, weil die haben gesagt, das passiert, man hat Fehler gemacht, aber das war immer einkalkuliert, dass wir auch absteigen können in Freiburg. Und es war richtig, dass es einkalkuliert war. Und da habe ich Glück gehabt, dass ich hier war. Irgendwo anders wäre ich entlassen worden, ist klar.
Freiburg hat kein bisschen drüber nachgedacht, dich zu entlassen.
Nee.
Wie oft hast du in den 10 Jahren drüber nachgedacht, mal Freiburg zu verlassen?
Ich habe drüber nachgedacht. Also ich habe mich erst mal gefreut, wo mal jemand gefragt hat, ob ich zu ihnen komme wollte. Weil das ist nicht so viel passiert, in der Jugend auch nicht. Das ist dann so, du bist Freiburg und dann habe ich mich gefreut, dass ich auch mal sowas wie ein Angebot krieg. Und dann ist mir ja auch eitel und so. Und ich bin da auch eitel und dann habe ich mal so überlegt, wie ist es? Und da kommen ganz wenig Vereine in Frage. Für mich persönlich. Weil ich zu gewissen Vereinen nicht gehen könnte. Das ginge nicht. Aus verschiedenen Gründen. Ja, und dann aber habe ich ja gesehen, was ich hier habe. Und mein Sohn, der ist 12, ich bin immer zu Hause am Abend oder oft. Und wir leben hier in Freiburg und er geht hier zur Schule und er ist irgendwie ganz normal, Carlos halt, und kennt mich nicht anders, als dass ich hier im SC-Trainer bin. Das ist natürlich eine sehr schöne Konstellation. Meine Eltern wohnen in der Nähe. Meine Frau, ihre Eltern wohnen in der Nähe. Das gibt schon viele Argumente auch, dass man hier bleibt.
Ich glaube, der
Top-Verein.
Wäre wahrscheinlich auch stolz, wenn du Trainer woanders wärst bei einem Top-Verein.
Der Carlos hat gesagt, als es um den Verein ging, oh ja, Papa, da geht man hin. Das ist auch toll. Da hat er gesagt, was? warte mal ab, wenn du weg bist und deine Freunde und so. Da war er noch viel kleiner. Da habe ich gesagt, nein, nein, komm, wir bleiben hier. Nein, ja, ich hätte auch Schwierigkeiten, irgendwo jetzt hinzugehen. Ich kann nicht mehr irgendwo anders hingehen, weil ich glaube, ich könnte nicht mehr irgendwo anders hingehen, weil die Wahrscheinlichkeit, dass wir keinen Erfolg hätten, wäre nicht gering, weil ich es überhaupt nicht kenne, andere Vereine, und weil ich es nie gemacht habe. Und ich bin jetzt schon 57. Wenn du, bei euch ist es anders. Ihr wart in verschiedene Vereine, ich nicht. Hm. Ich kenne mich da überhaupt nicht aus. Ich hätte große Zweifel, ob wir nicht Misserfolg hätten. Irgendwo anders. Und ich auch.
Ich hätte weniger Zweifel, weil ich glaube, deine Art ja absolut ankommt. Und glaube ich auch, natürlich ist Freiburg mit Sicherheit ein super Pflaster für dich, ohne Frage. Ja. Bin aber sehr, sehr sicher, dass das auch woanders klappen würde. Aber so wie du sagst, das wird ja wahrscheinlich in der Theorie bleiben. Ja. Du hast aber gesagt, als du damals gesagt hast, wann ist vielleicht irgendwann mal Schluss? Ihr habt letztes Jahr hinter einem Champions-League-Platz beendet, Europa League qualifiziert, dazu DFB-Pokal-Finale. Ja. Was glaubst du dann, wo dann irgendwann auch das Maximum mit Freiburg erreicht ist? Weil es ist natürlich auch so, dass ihr, glaube ich, also gefühlt seid ihr so seit zwei, drei Jahren jedes Mal am Maximum, was möglich ist. und dann kommt irgendwie wieder dann irgendwie doch nochmal der nächste Schritt mit einem Pokalfinale oder jetzt mit einer Euroleague-Gruppenphase, vielleicht sogar die, sieht da ganz gut aus aktuell, die überstehen. Das sind ja alles neue Dimensionen für Freiburg. Ja. Wann könnte zum Beispiel so ein Moment kommen, wo du sagst, pass auf, hier ist einfach nicht mehr möglich, es kann nur noch bergab gehen und da will ich nicht dabei sein.
Ja, genau, das ist genau die Frage. Das kann ich mir gar nicht, also das könnte ich mir gar nicht eingestehen, dass ich sage, jetzt kann es nicht mehr weitergehen und wenn es bergab wird, will ich nicht dabei sein. Das ist schon, das wäre schon schwierig, das mit mir umzugehen. Eben, deshalb ist es auch so schwierig zu sagen, wann höre ich eigentlich auf? Also, vielleicht ist es so, dass die echt sagen müssen, jetzt reicht's. Weil ich sage immer, ich mache nur ja und vielleicht höre ich dann. Aber vielleicht will ich gar nicht aufhören. Gar nie. Verstehst du? Gar nie, bis ich tot bin. So diese Never-Ending-Tour von Bob Dylan. Der ist jetzt irgendwie 79, da war ich vor 2 Jahren auf einem Konzert in Frankfurt. Der macht ja die Never-Ending-Tour, aber klar, der kann das nicht selber bestimmen, weil er ist ja nicht Trainer von einer Fußballmannschaft, sondern ist Entertainer. Aber irgendwie, da habe ich auch schon gedacht, nicht, dass so eine Never-Ending-Tour wird. Und dann müssen die Leute ja irgendwie einschreiten. Also das habe ich mir wirklich schon überlegt, vielleicht sage ich das immer nur. Ich kann mir da gar nicht hundertprozentig trauen, verstehst du? Weil was soll ich machen, wenn ich nicht mit den Jungs reden kann und trainiere und das und das. Es geht gar nicht nur um die Spiele. Es geht um das Ganze. Klar. Die persönliche Beziehung zu jungen Menschen, die gut Fußball spielen können und aus der unterschiedlichen Regionen dieser Welt kommen. Mit unterschiedlicher Sprache, mit unterschiedlichen Charaktere. Das ist mein Leben. Und Fußball gibt einem da ganz viel von dem, was ich auch lieb.
Das verstehe ich. Das verstehe ich sehr gut, weil es ist, glaube ich, auch nicht einfach, sich dann irgendwie einzugestehen, so hier, das ist.
Genau.
Weil man vielleicht auch irgendwie im Hintergrund diese leise Hoffnung hat, man erreicht diesen Höhepunkt in dem Sinne erstmal noch nicht, damit man auch weitermachen kann, weil man sich immer weiß, weil es viel so schön. Dann
müsstest du ja auch schon aufgehört haben, Toni.
Nein, ich wollte gerade dahin, ne? Also ich habe früher mal, glaube ich, mit 20 habe ich zu meiner Freundin, die Gott sei Dank auch heute noch meine Frau ist, gesagt, also wenn ich irgendwann mal Weltmeister bin, dann kann ich ja aufhören. So, das war ich dann mit 24, da hat sie mich gefragt. Da habe ich gesagt, was soll ich jetzt machen? So, und dann, und genauso mit diesen ganzen Champions League Siegen. Man versucht dann immer diesen Punkt zu finden, zu sagen, pass auf, nochmal Champions League und dann so, und dann hast du es irgendwie wieder erreicht und dann denkst du dir, ist doch, vielleicht doch noch nicht so gut.
Nein, es ist ja der Weg, es ist die Reise. Die Problematik ist, auch als Trainer, jetzt, wie mit Spielern, wie mit dir oder mit anderen Spielern bei uns, wenn ich das so despektierlich sagen darf. Ihr habt wahnsinnige Erfolge, ich habe wahnsinnige Erfolge. Aber bei uns haben sie relativ auch tolle Erfolge. Es werden sie älter, die Spieler. Hm. Und die sind wahnsinnig gut. So, und wie kriegst du jetzt die Übergangsprozesse hin mit den Jungs, die so gut sind, die so viel Verdienste haben. Ich meine, was hast du für Verdienste für Real Madrid? Was hat denn Nils Petersen für Verdienste für der SC Freiburg? Und so weiter und so weiter. Julian Schuster und wie die waren. Und jetzt werden die älter. Und wie machst du es jetzt mit ihnen, dass du sie, dass sie spüren, du bist voller Bewunderung für sie und voller Respekt. Und es geht aber wieder darum, Junge kommen und die brauchen auch Einsatzzeit und so. Das ist echt kompliziert. Und genauso ist es beim Trainer. Irgendwann müssen sie zu mir kommen, wenn ich nicht von mir ausgehe und sage, jetzt müssen wir reden, wie machen wir es? Machen wir noch ein Jahr, aber dann vielleicht, weißt du, so. Also, klar. Wenn ich jetzt Trainer wäre von dir,
boah. Hättest du mir schon längst gesagt, so, hau ab jetzt.
Nein. Aber, oder Carlo, was Carlo da macht mit euch, das ist Wahnsinn. Also, aber was ihr mit ihm macht auch. Ja, auf dieser Ebene. Ja, das ist groß. Das ist unglaublich. Ich habe die Spiele letztes Jahr wieder gesehen. Und diese Geschichten, und dann ist Ronaldo weg und dann kommt Benzema und du schaust Benzema an und denkst, aha. Du schaust 15 Minuten, 20 Minuten zu, siehst ihn über den Platz marschieren im Gegenpressing oder und dann denkst, aha, der eine geht, der nächste wird noch stärker, dann ist so, dann diese ganze Konstellation. Das ist brutal spannend. Mhm. Und das ist auch die Aufgabe des Trainers. Für mich auch. Weil hier sind Spieler, die sind viele Jahre, haben die große Erfolge gehabt, große Verdienste. Dann werde sie älter, dann setze ich sie weniger ein und so weiter. Und dann, wie erklärst du ihnen? Weil du tust ihnen richtig weh. Aber der Junge muss auch bringen. Weil sonst entwickelt er sich nicht, weil wir sind ein Ausbildungsverein. Der hat es auch verdient, unbedingt. Ihr wart ja auch mal jung und so weiter. Diese ganze Frage. Aber das ist es. Das ist die Essenz. Die Schwierigkeiten, die wir haben als Trainer, ist auch das Gute. Weil da kannst du dich zeigen als Persönlichkeit.
Ja, aber auch als Spieler.
Als Spieler
auch. Als Spieler. Exakt. Nachher am Ende, ne? Exakt. Das ist dann ja auch das am vor allem natürlich der erste Teil, wo du gesagt hast, wie gehe ich jetzt mit denen um, die einen Tick älter werden.
Ja.
Da ist dann auch ganz, ganz, ganz viel Ego, was da mit entscheidet. Weil, so wie du sagst, wenn du selbst 22 bist, denkst du dir, komm, jetzt lass mich spielen hier, ich will Minuten. Und wenn du dann aber 35 bist, dann soll der 22-Jährige keine Minuten kriegen. Ne? Also, ganz genau. Also ich glaube, da ist dann auch ganz, ganz viel auch Ego und das so einen Tick hinten anstellen, das hast du recht.
Ja, das ist auch schwierig, als der Carlos auf die Welt gekommen ist, habe ich zu meiner Frau gesagt, wir haben das noch nicht so lang gekannt. Also bevor der Carlos auf die Welt gekommen ist, habe ich gesagt, du weißt, wir haben das noch nicht so lange gekannt, du weißt, gell, ich habe ganz viele irgendwie, also wie soll ich sagen, ich habe viele Beziehungen, habe ich zu ihr gesagt. Also ich freue mich wahnsinnig auf unser Sohn. Das ist ein Geschenk des Himmels. Aber ich habe viele andere Beziehungen noch. Ich komme manchmal nach Hause und dann bin ich ein bisschen... Da habe ich nicht mehr so viel Emotionen. Weil ich habe sie im Stadion gelassen, in den Gesprächen mit den Jungs. Hm. Hm. Also, aber das ist nicht schlimm. Das ist alles noch, bei uns läuft alles, das ist wunderbar, wir haben eine wunderbare Beziehung. Aber das habe ich ihr gesagt. Weil ich habe gesagt, ich habe nicht nur eine, ich habe viele. Und das ist aber schön.
Also solange die anderen mit den Spielern sind, ist das ja in Ordnung, glaube ich auch. Scheint das ja ganz
so
gut
geklappt zu haben. Ja, das hat sie schon richtig verstanden.
Ja, gut, sehr gut. Sehr gut.
Ja, aber es ist ein bisschen so, wenn du andere Trainer
natürlich.
Wenn du Carlo fragen würdest, bin ich überzeugt, Carlo würde sagen, es ist ein bisschen so.
Ja, definitiv.
Sonst kann das, glaube ich, auch nicht funktionieren. Christian, wie hast du ja auch schon gesagt, der Klassenerhaltskampf ist immer so ein bisschen verankert drin bei dir, egal wie gut es läuft. Was ja auch so ein bisschen verankert ist im Verein, dass ja so jährlich schon immer 2, 3 Top-Spieler auch weggegangen sind. Hat das vielleicht auch ein bisschen geholfen, dich immer wieder auch neu zu motivieren, die Jungs wieder zu integrieren und wieder eine neue Mannschaft einzubauen? Ist ja nicht immer so einfach dann, wenn das Gerüst teilweise wegfällt, oder?
Ja. Also das ist jetzt weniger geworden. Das war eben in dem einen Jahr ganz extrem. Aber durch das, dass wir relativ erfolgreich waren, haben wir natürlich immer auch unsere wirtschaftliche Stabilität verbessert. Wir haben durch die Transfers uns immer selber finanzieren können, konnte jetzt ein Stadion bauen, zwar mit einer gewissen Unterstützung, aber ganz, ganz viel Geld kam von uns, dass wir alle gemeinsam der ganze Verein erwirtschaftet haben. Das ist toll, das macht einen stark, dass man nicht jemand braucht, der einem da einen Sack voll Geld bringt. Mhm. Das gibt einem Vertrauen in die eigene Fähigkeit von uns allen. Ja, und dann ist so, es ist immer wieder toll, junge Spieler ranzuführen, aber es ist natürlich schon jetzt besser, wenn du nicht zu, jetzt ist der Nico Schlotterbeck weggegangen. Mhm. Wir haben jetzt Spieler gekriegt, wo wir uns bemüht haben drum, und wir haben sie gekriegt. Vor drei Jahren hätten wir von den vier Spielern vielleicht eine gekriegt. Mhm. Jetzt haben wir vier gekriegt. Das hat ja auch etwas mit zu tun, wie die Spieler auf den Verein schauen, was für Möglichkeiten sie sehen. Auch finanziell können die Spieler natürlich, die verdienen ja auch richtig Geld bei uns. Also das hat sich natürlich verändert, aber es ist immer wieder eine große Herausforderung auch, wenn dann gute Spieler weggehen. Aber jetzt muss man schon sagen, Nico Schlotterbeck ist weggegangen und Matthias Ginter ist gekommen. Das ist natürlich... Ja. Beginnt es jetzt.
Früher wären 19-Jährige gekommen.
Ja, ne? Ja, was auch interessant gewesen wäre, weil wir haben halt auch durch die gute Arbeit in der Fußballschule, haben wir echt gute 20-Jährige. Und das ist eine große Freude, 20-Jährige reinzuwerfen. Wenn du glaubst, er kann da bestehen und es ist gut für ihn. Das ist eine große Freude für Trainer. Und für mich auch, und ich bin ja auch Jugendtrainer
irgendwie. Wie nah bist du da noch dran?
Kreselang.
Durch auch die Vergangenheit als Jugendtrainer?
Nicht nah.
Nicht aber nah. Hast gute Leute.
Nicht nah. Ich bin ganz selten in der Fußballschule. Wir sind räumlich jetzt auch getrennt weiter. Das Stadion ist jetzt 10 Kilometer weg von der Fußballschule. Und ich bin insofern nah, dass wir Austausch haben mit Thomas Stamm. Ich kenne ja alle Trainer da drüben jahrelang. Aber ich bin nicht mehr bei den Trainings vor der Jugendmannschaft und so. Das sprengt der Rahmen, schaffe ich nicht. Ich bin auch ganz selten beim Spiel.
Aber du weißt ganz genau, dass immer 2-3 Jungs in Frage kommen.
Das in der weißt Regel. Du
ganz genau. Oder bei euch auch mittrainieren.
Ja, ja. Voll. Das ist voll über. Der Julian. Julian sagt mit dem Thomas Stamm, wer bei uns trainiert. Das sage nicht ich.
Cool.
Aber ich sage es deshalb nicht, weil ich das nicht überprüfen muss. Weil. Ich brauche bei denen nichts überprüfen.
Weil die machen, du kannst ja dann dein Training überprüfen.
Du sagst dann, wer nicht mehr mittrainieren darf im Anschluss. Ja.
Nee, aber wir sind jetzt so ein guter Austausch, wir haben so Vertrauensverhältnis. Das ist super. Und da kommen halt gute Jungs, ja. Die sind super ausgebildet. Wir haben gute Amateurtrainer, gute Jugendtrainer. Das ist schon toll. Und auch lange Kontinuität halt bei den Trainern. Lange, viele sind schon 8 Jahre, 10 Jahre, 15 Jahre. Und dann brauchen wir immer wieder was Neues, damit wir nicht uns im eigenen Sumpf wälzen und nicht mehr
rausschauen. Sich selbst verlieben, ne? Alle gegenseitig.
Genau.
Was glaube ich, also das eine ist, was du gesagt hast, dass ihr zwar jetzt im Vergleich zu vorher schon in der Lage sind, auch den einen oder anderen, du hast es angesprochen, Matthias Ginter oder so, zwar auch anders zu ersetzen, aber würdest du mir recht geben, wenn ich sage, dass gerade in so einem System, wie ihr es habt, wo ihr auch einfach dann ein Stück weit akzeptieren müsst, irgendwann, wenn der und der Spieler euch verlässt, dass einfach diese allgemeine Spielidee, wie du Fußball spielen lassen willst, das System viel wichtiger einfach ist als ein einzelner Spieler, der dich verlässt, weil du einfach sagst, pass auf, wir holen ja dann nicht Spieler XY dafür, sondern wir holen Spieler XY, der nach unserer Vorstellung vom Fußball genau da reinpasst, finde ich. Das finde ich immer von außen so ein Riesenunterschied zu ganz vielen anderen Vereinen, die dann, wenn jemand geht für 10 Millionen, die dann jemanden holen für 8 Millionen und er hat auch noch einen ganz netten Namen, aber sich dann wundern, warum das fußballerisch nicht passt. Der ist zwar immer noch gut, aber passt überhaupt nicht zu den anderen. So, und da habe ich bei euch, oder auch absolut. Felix hat es ja selbst erlebt, bei Union Berlin, ist ja genau das nächste Beispiel. Genau. Ja, da verlassen ja genauso die drei besten Spieler am Ende der Saison und trotzdem sind sie nächstes Jahr nicht schlechter. So, und deswegen ist es bei euch auch ganz klar, dass du hast deine Idee vom Fußball. Und das hängt nicht von dem Einzelnen ab.
Ja, das ist unsere Idee. Und es ist so, Der Clemens, wir haben ja in der Clemens Harderbach, wir haben in der WG zusammen gewohnt. Da waren wir, bin ich zum SC gekommen, von der Stuttgarter Kickers, da waren wir 21. Mhm. Haben wir in der WG gewohnt mit anderen Leuten. Da haben wir uns kennengelernt. Mhm. Er ist Sportdirektor, er ist Scouting-Chef. Er ist unglaublich. Weil er auf alles achtet. Wir achten extrem auf die Persönlichkeit der Spieler. Wir machen im Gespräch, der Clemens hat die schon 20 Mal gesehen, die letzten 10 Jahre, der weiß noch so 16 Spieler, obwohl er schon 25 Jahre ist, alt ist, im Großen. Das ist unfassbar, unfassbar, was der mir erzählt hätte. Das gibt's nicht. Was der für Gedächtnis hat und was der alles weiß. Und dann hocken wir mit denen zusammen und dann reden wir über die Stärken und die Schwächen von dem Spieler, mit dem Spieler. Und hauptsächlich reden wir über Probleme. Wir reden über mit dem Spieler über Probleme, die entstehen können. Wir reden, wir sagen, du bist ein toller Fußballer, super, das kann ich und das. Aber das weiß ich ja eh. Wie ist es eigentlich, wenn das und das ist? Was glaubst du, wie du reagierst, wenn du am Anfang die ersten 3 Monate nicht spielst? Und wir haben schon erlebt, dass der Spieler nicht zu uns gekommen ist, weil wir so mit ihm geredet haben. Das wissen wir. Aber ganz viele haben gesagt, niemand redet so mit uns und ihr seid ehrlich. Und ihr habt genau das gefragt, was wichtig ist. Und deshalb kommen wir zu euch. Wir haben eine ganz individuelle Herangehensweise. Und es geht um die Persönlichkeit. Wir holen keinen Spieler, der, wo wir glauben, der passt nicht zu uns. Der kann zwar gut kicken da auf die linke Seite und so, aber wenn's eng wird, wenn er mal draußen ist und das, wir haben kein gutes Gefühl. Wir holen so einen Spieler nicht. Wir holen ihn auch nicht, wenn er keine Ablöse kostet. Wir holen ihn nicht, weil wir das große Ganze ist immer wichtiger als jeder von uns. Als wichtiger als ich, wichtiger als der Clemens, wichtiger als alle. Das ist
ja das sieht das man, man merkt auch.
Das ist Doktrin.
Man merkt es auch. So. Man merkt es auch. Und ich glaube, das ist auch der Grund, warum dann halt so viele auch einschlagen und sich außen so viele Leute wundern, okay, der hat doch gar nicht diesen Namen, warum funktioniert er? Das ist beeindruckend. Und von deiner Idee, Fußball zu spielen, mit der Betonung auf Spielen, gibt es da, ich meine, wie bist du als Trainer dazu gekommen zu sagen, pass auf, ich will, dass meine Mannschaften Fußball spielen und ich verliere lieber mal ein Spiel, wo ich hinten im Aufbau einen Ball verliere und ein Tor bekomme, aber ich will Fußball spielen. Gab es da irgendwelche Spieler oder Trainer oder Mannschaften, die dich dazu inspiriert haben?
Total. Also Barcelona mit Junge Xavi, Iniesta, wir haben ja 2001 die Fußballschule aufgemacht.
Ja, tolles Beispiel.
Und super. Aber das war.
Ich verstehe es aber.
Dieses Spiel
ist akzeptiert.
Ja, und weißt du, wie die auch drauf waren, wie die gewirkt haben. Klar. Wie der Xavi gewirkt hat. Da geht's auch, mir geht's immer um die Persönlichkeit. Ich schaue nicht nur den Spieler an. Ich empfand die damals als so anders. Ich weiß nicht, ob ich das rein interpretiert habe. Die hatte eine gewisse Form von Anstand und Bescheidenheit ausgestrahlt, als die ganz jung waren auch. Ich habe da irgendwie ein ganz gutes Gefühl gehabt. Und dann, wie sie miteinander gespielt haben. Wir haben dann ganz viel Video gemacht für die Jugendmannschaft und ganz viel damit gearbeitet. Aber wir spielen ja öfters auch mal nicht so gut Fußball. Und weil wir es nicht schaffen, es dann gut genug zu spielen. Oder weil wir zu ängstlich sind oder weil wir zu viel lange Bälle spielen. Ich habe auch lernen müssen, pragmatisch zu werden.
Vor allem im Abstiegskampf, ne?
Ganz genau. Und es ist eine sehr harte Schule, weil du schaust dir unter Umständen gar nicht mehr selber so gern zu. Und das ist sehr unschön. Aber du sagst, da müssen wir ein bisschen wegnehmen, da. Wir müssen es jetzt so und so machen, weil es geht halt darum, dass wir drinbleiben. Weil die Spieler jetzt überfordert wären, wenn wir es anders machen.
Aber ich kann dir sagen, dass es auf jedem Niveau so ist, weil ich freue mich auch nicht über jedes 1-0, wo wir Scheiße spielen.
Ja, genau.
Also wirklich nicht. Wirklich nicht.
Genau. Und es geht auch nicht immer nur, dass man sich freut. Und es geht auch nicht immer nur um Spaß. Weil es ist nicht immer nur Spaß und es ist nicht immer nur Freude. Es ist harte Arbeit. Und ich muss schauen, wie geht's den Spieler am besten? Ich muss aufpassen, dass man sie nicht überfordert. Oder ich wegen meinem Ego das ist ja auch eine große Gefahr beim Trainer. Wenn wir gut spielen, sagen alle, oh, tolle Mannschaft. Und dann ist man stolz und was bin ich für ein großer Trainer. Und so. Und dann musst du aufpassen, dass du nicht die Jungs überforderst, nur weil du dein Ego bedient haben willst, dass Jakan auf die Idee kommt und sagt, oh, Freiburg hat aber auch schon besser gespielt. Hast du ja auch schon mal zu mir gesagt. Naja, du hast ja ganz höflich ausgedrückt. Naja, da habt ihr aber mal letztes Jahr, oder es war vor ein paar Jahren, da habt ihr aber schöner gespielt. Oder damals habt ihr ja echt toll gespielt, was hieß, jetzt spielt er aber gerade nicht mehr so toll. Hast du zu mir gesagt, Toni, weißt du noch?
Ja,
weiß ich. Ah ja, und das höre ich nicht gern, wenn du das sagst. Aber es war die Wahrheit. Aber es musste sein. Auch wenn du das sagst, klar, kann ich jetzt nicht sagen, also jetzt verändern wir es wieder, dass der Toni mir Honig um den Mund schmiert, aber leider sind wir dann abgestiegen. Also das geht halt nicht.
Und es gefällt mir wieder besser, Christian, nur dass du das schon mal...
aber da lernt man, das muss man machen. Aber grundsätzlich wollen wir natürlich spielen und warum? Weil wir Fußball, das Spiel heißt Fußball spielen. Das ist ein Spiel. Und bei aller Arbeit, bei allem gegen den Ball und das und das und das, ist es ein Spiel und das Spiel ist groß. Und wir haben dem Spiel Genüge zu tun, so gut wir können. Und deshalb, und ich möchte den Jungs auch, dass sie ja kicken können. Die sollen ja kicken, die sollen ja auch Freude haben. Aber mit 100%igem Einsatz. Das ist klar. Da gibt's kein
Pardon. Ja, ich habe die große Bitte, dass das bitte so bleibt, weil ich mag schön Fußball und also das ist natürlich komplett verständlich, egal in welchen Situationen, ist ja bei uns auch so. Also ich gewinne auch lieber das Champions League Finale mit weniger Ballbesitz, als es mit mehr Ballbesitz zu verlieren. Und darum geht's ja auch gar nicht. Aber ich glaube, es geht um eine Grundidee. Es geht um eine Grundidee, wo ich finde, wenn ich Fußball schaue, und das ist nicht so viel, aber wenn ich Fußball schaue, und wir tun jetzt mal Barcelona, Manchester City, diese Mannschaften weg, finde ich eben diesen allgemeinen Trend nicht schön. Richtig. So, und deswegen freue ich mich über diese Mannschaften, die diesen Ansatz verfolgen, Fußball zu spielen. Ja. Und deswegen hoffe ich, dass das auch so fortgeführt wird. Und es ist ja auch, glaube ich, auf dem langen Weg ist es auch in meinen Augen erfolgreich.
Glaube ich auch, eben wegen der psychologischen Aspekte, wegen der mentalen Aspekte, auch für die Spieler. Ein junger Mensch soll vorwärts gehen, nicht rückwärts.
Ja.
Wenn du Jugendtrainer bist, du darfst einen 16-Jährigen in seiner Inspiration, in seinem Drang nach vorne nicht bremsen. Das geht nicht. Du musst ihm Sachen erklären, aber du musst ihn fördern. Er muss die Welt entdecken. Er muss raus in die Welt, vom Kopf her, von der Mentalität. Ja. Wenn du das anders machst, bist du ein schlechter Pädagoge. Das geht nicht. Du bist ein Verhinderer.
Definitiv. Du bist ein Verhinderer. Definitiv. Aber was würde jetzt der, sag ich mal, 35-jährige Christian Streich machen, wenn er in die Bundesliga kommt? Wenn er weiß, ich möchte eigentlich Fußball spielen lassen, weiß aber jetzt auch heutzutage, und ich bin nicht in Freiburg, ich bin Trainer in was auch immer, in Berlin, in Wolfsburg, wie lasse ich Fußball spielen? Brauche ich erstmal Ergebnisse? Und sonst bin ich nämlich nach 4 Wochen wieder weg. Oder will ich Fußball spielen? Und ich glaube, das ist ja auch ein Problem davon. Das eine ist, glaube ich, allgemein die Idee des Fußballs, die für mich nicht in die absolut richtige Richtung geht. Ja. Und das andere ist aber natürlich auch, wie dann mit diesen Trainern, mit was Ergebnisse betrifft, umgegangen wird. Weil ich glaube, der eine oder andere würde sich schon gern ein bisschen mehr trauen, sagt aber, okay, wenn ich das jetzt hier anfange mit der Mannschaft, die hat das vielleicht erst in 2-3 Monaten verinnerlicht, da bin ich nicht mehr da.
Ja, genau. Aber es ist auch so, es hat was mit der Grundstruktur auch zu tun vom Mensch. Das heißt, ich will jetzt nicht, naja, okay. Also, es gibt ja zum Beispiel jetzt dieses 3-5-2. Oder 5-3-2. Okay, 5er-Kette, 1-6er, 2-8er, 2 Stürmer. Wenn das in der eigenen
haben
Hälfte...
Haben wir jetzt gespielt vorgestern.
Habt ihr gespielt?
Gegen Atletico? Nein, gegen genau. Atletico. Also so. Atletico hat es gespielt.
Aha, ja. Genau. So, und wenn du das gegen Union Berlin spielst, ist es nahezu... Das ist brutal. Warum? Berlin zum Beispiel hat viele Wechsel von Spielern. Die haben eine wahnsinnige Struktur- und Organisationsform und Trainingsformen offensichtlich. Dreimal die Woche, 11 gegen 11 und so weiter. Mhm. Die sind wahnsinnig schlau, der Urs Fischer und seine Trainer. Das ist außer Frage. Das ist unglaublich, was die für Arbeit machen. Aber das ich könnte ich so nicht spielen, weil ich ein anderer Mensch bin, vom Typ. Dieses Spiel gegen den Ball, dieses ständige Spiel gegen den Ball aus dieser Ordnung, mit diesem 5-3-2, das entspricht, das kann ich mal spielen, aber das entspricht mir nicht. Und meinem Mittrainer. Das entspricht auch Freiburg nicht. Mhm. Wir sind anders. Und das kommt immer mehr im Moment, dass immer mehr diese Systematik gespielt wird. Und wenn das gut einstudiert ist und die Innenverteidiger raustreten, wenn die Achter raustreten, so wie bei Union, du findest keine Räume. Ich finde das beste System gegen, es ist brutal. Es ist brutal. Aber es ist nicht so, natürlich, so inspirativ und wie...
Es ist halt mit einer klaren Idee, ne? Ja. Es ist halt mit einer klaren Idee, aber es ist halt natürlich weg
vom freien Verhalten in der Offensive und so. Also natürlich dürfen die zwei Stürmer, der eine bricht aus, der andere geht vertikal. Weißt, das ist, die sind dann schon, aber die andere Spieler, da heißt es immer auf der Schiene raustreten. Gewissermaßen, wie auf einer Schiene. Klar. Und das machen die perfekt. Es ist brutal. Wir haben 4-1 verloren letztes Jahr. Wir haben 4-2-3-1 gespielt. Wir haben ganz gut gespielt. Die haben uns vier Dinger eingeschenkt. Wir haben zu Hause 4-1 verloren. Es ist Wahnsinn. Dort haben wir gespielt 3-5-2. Da war ich pragmatisch. Ich habe gesagt, ich mache das Ding nicht mit, sonst kriegen wir wieder 3. Haben wir 0-0 gespielt. 0-0 in Berlin. Das Spiel war...
Schön, haben alle schön verschoben. Alle 22 haben verschoben.
Boah, das Spiel war unansehnlich. Das und in Berlin war trotzdem besser.
Also ganz den klar. Ball hätte es nicht gebraucht, oder?
An dem Tag. Also wie gesagt, Union. Aber das ist eine Typsache. Das, klar. Ja. Und auch diese Freiheit in der Offensive. Man gibt den Spieler doch viel vor, gerade gegen den Ball. Man übt ein, wie presst man und so. Aber dann die Kreativität und wenn du vorne vier hast, das ist schon schön. Da können schon schöne Dinge entstehen.
Total.
Aus dem 4-2-3-1 oder so. Und einige Mannschaften spielen es ja, und jetzt haben wir es gespielt gegen Gladbach und die auch. Und es war ein schönes Spiel. Und normalerweise wäre es 2-2 oder 3-2 für einer ausgegangen. Und es war wirklich auch ein tolles Spiel.
Ja, das habe ich auch gesehen. Das war wirklich schön. Ja, ihr merkt vielleicht, ich habe mich hier ein bisschen zurückgenommen, weil ich muss sagen, ich könnte noch stundenlang zuhören. Das ist wirklich, wirklich sehr schön. Trotzdem habe ich so ein, zwei Sachen, die mir noch auf der Zunge brennen.
Bitte.
Zum Beispiel, Christian, wie würdest du dich denn aus der Sicht der Schiedsrichter beschreiben?
Also ich glaub, jetzt ist der Empfang weg.
Also, wenn ich das jetzt sage, dann sagst du, ich lüge. Und vorher habe ich die ganze Zeit von Ehrlichkeit gesprochen. Ich habe gefühlt ein gutes Verhältnis zu den Schiedsrichtern. Ich.
Nee, wir meinten jetzt nicht aus deiner Sicht, sondern aus der Sicht der Schiedsrichter.
Nein, ich habe ein gutes Verhältnis zu den Schiedsrichter. Habe ich das Gefühl, ich bin manchmal ein bisschen impulsiv. Wenn eine Spielsituation ist, wo ich denke, das ist falsch. Und wenn ich mich dann sehe, ist es nicht schön. Mein Gesicht ist nicht schön. Und das ist echt, das sind die Dinge, die du echt nicht brauchst. Ja. Aber ich verstehe mich mit ganz vielen Schiedsrichtern gut. Das ist so. Weil sie mir nicht unterstelle, dass ich sie bewusst diskreditiere. Oder dass ich einen Plan habe, um jemanden fertig zu machen oder sonst was. Also zum Beispiel, könnte man denken. Oder dass ich jetzt das einsetze, um das so und so zu machen. Das mache ich nicht. Und ich kann mich auch entschuldigen. Ich musste mich schon einige Male entschuldigen, aber das habe ich gern gemacht. Auch schon direkt in der Aktion. Und wenn ein vierter Offizielle da ist, der cool ist zu mir und ich rede, und der sagt irgendwie das richtige Wort, bin ich sofort unten. Sofort. Ja. Weil wenn der dann ruhig bleibt im Gegensatz zu mir und einfach sagt, ah bitte, jetzt nicht regen Sie sich doch nicht so auf. Ist nicht so schlimm ist es jetzt auch nicht. Dann ist alles okay. Ja. Aber wenn der halt dann auch auf mich aggressiv zugeht, dann schaukelt sich's hoch, dann ist scheiße. Aber ich wirke nicht gut. Ich wünsche mir, ich wäre so wie der Carlo. Doch, wirklich.
Und der Carlo ist auch nicht immer zufrieden. Das ist auch nicht immer zufrieden.
Nein, aber er ist cool und ich bin nicht cool.
Er zieht dann einfach die Augenbraue hoch.
Ja, der zieht Augenbraue hoch. Der steht da. Ich weiß nicht warum, weil er denkt, ihr seid so gut. Oder weil er weiß, ihr seid so gut.
Das glaube ich auch, ja.
Also irgendwie, auf jeden Fall. Ich bin auch ruhiger geworden die letzten drei Jahre. Er war weniger als davor. Ja. Finde ich, weiß nicht. Meine persönliche Empfindung. Aber es ist nicht so gut. Ich wäre lieber ruhiger.
Ja, und da musst du uns mal noch so ein bisschen aufklären, weil wir haben es eigentlich auch nur gehört. Es gab ja mal ein Jugendpokalspielfinale, Freiburg gegen Rostock müsste das gewesen sein.
Ah,
die Trainer hießen Christian Streich und Roland Kroos.
So ist es.
Unser Vater. Da gab es, glaube ich, auch mal eine kleine Auseinandersetzung. Toni und ich waren nicht dabei.
Ich weiß nicht mehr.
Weiß nicht mehr, gut.
Ich weiß nicht mehr, was wir geredet haben. Ja. Es war insgesamt eine schwierige Situation. Hinter unserer Trainerbank waren Fans, die zu der Zeit, es war schwierig, sagen wir es mal so, richtig schwierig. Und es war aufgeheizt, das Spiel. Und euer Vater war aufgeheizt und ich nicht minder. Nicht minder. Das gebe ich ehrlich zu. Und wir sind irgendwie zwei, also das hat sich so aufgeschaukelt. Ja. Und es war echt, wir haben Dinge zueinander gesagt, die kann ich nicht wiedergeben am Radio. Das geht nicht. Das war nicht schön.
Das waren auch die zwei richtigen. Also wir können das ja bei unserem Vater noch besser beurteilen als bei dir. Von daher, er war nicht der vierte Offizielle, der dich wieder runtergeholt hat.
Definitiv. Genau. Und dann hat es aufgeschaukelt und das ist auch noch viele Jahre her. Da war ich noch wilder, viel wilder.
Ist bei ihm, er ist auch ein bisschen ruhiger geworden. Das können wir auch bestätigen.
Aber der ist auch, wo er jung war, auch relativ emotional gewesen, oder?
Ja, auf jeden Fall.
Ja, und wenn das aufeinander trifft, dann ist es ungut. Das Gute ist, wenn zu mir einer zum Beispiel mich beschimpft, irgendwie sagt, halt die Klappe, du Vollidiot oder so, das macht mir gar nichts aus. Das ist wie wenn er sagen würde, sei jetzt mal ruhig. Ich nehme das null persönlich. Wenn es aus der Emotion kommt.
Ja.
Wenn ich nicht das Gefühl habe, jetzt soll jemand fertig gemacht werden.
Wir fanden das auf jeden Fall witzig, auch dass wir im Nachhinein gehört haben. Wir können uns das auf jeden Fall
im Nachhinein gehört haben.
Sehr gut vorstellen.
Der Vater hat keine schöne Sache über mich erzählt. Das möchte ich nicht wissen, was der erzählt. Behaltet es für euch,
bitte. Siehst du, und trotzdem sind wir Fans geworden, siehst du. Ja, so kann sich das und das, auch das toll. Ist vergessen. Christian, eine letzte Frage. Ja. Bevor wir uns, und die hat auch wieder nichts mit Fußball zu tun, weil wir auch wissen oder ich weiß auch, dass du auch ein bisschen über den Tellerrand hinausschaust. Ich habe letztens eine Frage bekommen, ich habe da so ein längeres Interview gemacht, wo andere Persönlichkeiten mich gefragt haben, aber das nur nebenher,
ja.
Die ich dich auch fragen möchte. Und mich hat gefragt die Judith Rakers, die Sprecherin der Tagesschau.
Ja.
Und die Frage würde ich an dich gerne weitergeben. Mhm. Und zwar, welche Nachricht möchtest du gerne in der Tagesschau hören, die nichts mit Fußball zu tun hat?
Friede auf der Welt. Friede.
Ja, und meine Antwort ging in die gleiche Richtung. Ich glaube, das beschreibt es ziemlich gut. Es gibt viel wichtigere Sachen als Fußball, aber er ist eben auch wichtig. Das haben wir gehört. Und du hast mal Folgendes über dich gesagt, Christian. Du hast gesagt, das war auch über eine Situation am Spielfeld, dass du sagst, als Vorbild tauge ich nicht. Das möchte ich bitte mit meiner Meinung einmal revidieren, weil das sehe ich anders. Weil ich glaube, dass wir genau solche Leute brauchen, die klare Aussagen tätigen, die über den Tellerrand, über den Fußball hinausschauen, die auch mal emotional sind, vielleicht auch sogar mal ein bisschen drüber, aber vor allem auch so, dass eben nach dem Spiel nichts hängen bleibt. Und ich glaube, das ist der Fall. Dementsprechend einfach mit Haltung und trotzdem immer extrem bodenständig. Ich glaube, das macht dich, das macht Freiburg aus. Und von daher bleibt mir nur sagen, danke, dass du dir die Zeit genommen hast hier für uns. Bleib, wie du bist. Und ich hoffe, wir laufen uns dann nach unseren Karrieren mal über den Weg.
Auf jeden Fall. Danke vielmals, Felix und Toni. Danke vielmals für deine Worte. Das ist sehr berührend. Ich wünsche euch alles Gute und sagt im Vater einen schönen Gruß.
Das machen wir.
Das machen wir. Nächstes Mal über den Weglauf nehmen wir uns einfach in den Arm. Am besten.
So machen wir das.
So machen wir es. So machen wir es.
Sehr gut.
Danke vielmals, hat mir viel Freude gemacht. Ich hätte natürlich wahnsinnig gern über Real Madrid die ganze Zeit geschwätzt, aber oder über.
Das machen wir nochmal.
Oder über Panko. Das machen wir
noch mal.
Oder Felix, du kriegst bei Panko, oder?
Nee, das war nur ein Spiel. Das war.
Ah, ein Spiel, ich meine.
Ja, 3-0 auf den Sack bekommen, habe ich direkt wieder beendet, die Karriere.
ich danke euch, hat mir viel Freude gemacht und wünsche euch alles Gute.
Vielen Dank,
ciao, alles Gute. Christian.
Vielen Dank. Ego.
Tschüss, ciao.
Einfach mal Luppen ist eine Studio Bummens Produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Neue Folgen gibt's immer mittwochs. Überall, wo es Podcasts gibt.